alleinerziehend an sich ist total überhaupt nicht artgerecht. Das können wir eigentlich gar nicht leisten. Dafür ist eine Homo sapiens Mutter nicht gebaut.
Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Stark und Alleinerziehend von Dr. Alexandra Widmer. Hier geht es darum, was du selbst trotz nicht einfacher äußerer Umstände als alleinerziehende Frau bzw. alleinerziehender Mann tun kannst, deinem Alltag leichter und zufriedener mit deinen Kindern zu gestalten.
Heute wieder zuhörst und auch im Jahr 2016 heiße ich dich herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge. Und heute habe ich zu Gast die Nicola Schmidt. Nicola Schmidt ist Journalistin, soziale Unternehmerin und Autorin vom Buch Artgerecht. Hallo Nicola, schön, dass du da bist.
Hallo Alexandra, schön, dass ich da sein kann.
Ja, liebe Nicola, ich habe dich jetzt schon ein bisschen vorgestellt. Kannst du noch ein bisschen mehr zu dir erzählen? Hier geht es ja um das Thema Alleinerziehend. Wir kommen da später auf das Buch Artgerecht natürlich auch. Aber seit wann bist du denn alleinerziehend?
Ich bin alleinerziehend seit etwa 3 Jahren. Und war alleinerziehend mit Mann etwa die ganze Zeit davor, also seit etwa 8 Jahren fast.
Das finde ich ja spannend. Findest du, dass das gleich ist oder dass es ein Unterschied ist?
Ich finde, dass es ein Riesenunterschied ist. Letztens hat ja die Christine Finkelsohn schon einen Artikel geschrieben zum Thema, was ich nie wieder von Müttern hören möchte. Zum Beispiel,
Genau. Ich
bin eigentlich auch alleinerziehend, mein Mann kommt nur am Wochenende oder ähnliches. Also es ist ein Riesenunterschied und trotzdem finde ich es total wichtig, einfach, dass viele Frauen, die zwar einen Papa für ihre Kinder haben, trotzdem die Hauptlast alleine tragen. Und das ist auch nochmal ein Unterschied zu den Frauen, die einen Mann haben, der das wirklich zum großen Teil auch mitträgt.
Also das kann ich nur bestätigen. Ich habe mich damals auch allein gefühlt, obwohl jemand da war. Aber es dann doch nochmal zu sein, ist nochmal ein wirklich großer Unterschied. Aber anders muss es eigentlich unbedingt auch besser gehen. Und man trägt trotzdem einen Großteil der Last. Das kann ich nur bestätigen. Und seit 3 Jahren, wie alt sind deine Kinder?
Meine Kleine ist jetzt 5 gerade geworden und mein Großer ist gerade 8 geworden.
Und ich stelle immer dann diese schöne Frage, wie oft hast du einen Tag für dich alleine ohne diese Kinder? Weil da gibt es ja auch Riesenunterschiede. Es gibt Alleinerziehende, die haben regelmäßig alle 2 Wochen frei und dann auch noch vielleicht einen Tag in der Woche. Und dann gibt es andere, die haben das ganze Jahr rund um die Uhr ihr Kind und haben wenig Luft für sich.
Da würde ich uns mal genau in der Mitte verorten. Also meine Kinder sind irgendwas zwischen alle 4 bis alle 6 Wochen etwa bei ihrem Papa. In erster Linie vor allen Dingen sind immer die Hälfte der Schulferien bei ihm.
Und sonst sehen sie alle 4 bis 6 Wochen.
Genau, sie sehen ungefähr alle 4 bis 6 Wochen, je nachdem wie die Schulferien fallen und ob es zwischendurch noch so Feiertage gibt, wo man dann so im Cluster mal 4, 5 Tage zu Papa kann. Und ansonsten sind sie bei mir. Also der komplette Alltag läuft hier bei uns ab.
Und wie viele Tage sind sie dann immer so am Stück da?
Das kommt drauf an. Also alles zwischen 4 Tagen und 3 Wochen in den Sommerferien.
Ah ja, okay. Und diese liegt das daran, dass er jetzt weiter weg wohnt oder wenn ich nochmal fragen darf?
Das ist unsere Frage der Entfernung. Wir sind 600 Kilometer voneinander entfernt. Okay. Da kann man die Kinder einfach nächstes Wochenende rüberbringen.
Ja, nee, das stimmt, das geht nicht. Bei mir hier in diesem Podcast oder überhaupt bei Stark und Alleinerziehend geht es mir ja darum zu gucken, wie man die mentale oder die psychische Gesundheit von Alleinerziehenden erhalten kann, um halt nicht in solche Erschöpfungszustände zu geraten, weil man kann, wenn man aufpasst, schon viel vorbeugen. Ich wusste damals um viele Dinge nicht und bin in viele Fallen hineingetappt und eine wichtige Falle, die jeder von uns hat, sind so unsere inneren Selbstgespräche. Und ich frage immer all meinen Gästen nach so ein paar klassischen inneren Selbstgesprächen, die einen so ein bisschen verhindern, wieder so zu Kräften zu kommen. Und die möchte ich dich auch gerne fragen. Und zwar einmal, ich darf jetzt keine Fehler machen, wo ich alleinerziehend bin. Ich muss jetzt immer stark sein. Ich bin allein verantwortlich und muss aufpassen. Ich schaffe das nicht. Oder ich muss mich anpassen. Kennst du da irgendwas ein bisschen von?
Also, ich glaube, was ich am ehesten kenne, ist so dieses, ich darf keine Fehler machen. Mhm. Was ich so ein bisschen darauf zurückführe, wir leben in einem Umfeld, in dem ich fast die einzige Alleinerziehende bin. Mhm. Das ist eine sehr kleine soziale Gemeinschaft. Und ich habe oft so dieses Gefühl, oh Gott, meine Kinder müssen ganz besonders toll sein, weil wenn die irgendwelche schlechten Verhaltensweisen zeigen würden, dann würden alle sagen, naja, kein Wunder, ist ja auch alleinerziehende Mutter.
Mhm. Ja, diesen Stempel kriegt man schnell aufgesetzt dann, ne?
Na, bei mir ist es in der Tat so, es ist nur in meinem Kopf.
Ach.
Es ist nur in meinem Kopf. Also wir sind ja ins Rheinland gezogen, die Rheinländer sind so wundervolle Menschen. Die sind so offen, so herzlich, so warmherzig. Ich habe hier noch überhaupt nichts Negatives erlebt. Ich habe jetzt auch das Glück, dass mein Sohn Klassenbester ist und meine Tochter das Lieblingskind im Kindergarten und sie also auch keinerlei Auffälligkeiten haben. Aber ich glaube, selbst wenn dem nicht so wäre, hätten wir dieses Problem nicht.
Was machst du anders? Du sagst, du hast so unbewusst diese Idee, ich darf jetzt keine Fehler machen, wo ich alleine bin, damit ich halt in Anführungsstriche da nicht auffalle. Was machst du jetzt anders, als du es zuvor gemacht hättest? Oder was denkst du, woran erkennst, würde man das erkennen? Also passt du besonders auf, dass sie, was weiß ich, immer ganz ordentlich die Hausaufgaben machen oder immer ganz sauber angezogen sind oder bloß nicht zwei verschiedene Socken anziehen, weil dann könnte man ja denken, die Mutter kriegt's nicht hin oder so.
Also das mit den Socken, das kriege ich nicht auf die Reihe. Wir haben immer alle an, worauf wir Bock haben.
Meine Tochter ist heute Morgen auch mit zwei verschiedenen Socken zur Schule. Ja, ich habe sie aber auch gelassen.
Ja, meine Tochter zieht bei minus 5 Grad ihre Kleider an und die Moonboots dazu. Und ich sage, das ist modern. Nee, ja. Also das ist es nicht. Aber zum Beispiel habe ich am Anfang, als mein Sohn auf die Schule kam, habe ich diese Hausaufgaben, war für mich so, das, was ich eigentlich immer sage, windelfrei ist kein Supermuttertest, war plötzlich in meinem Kopf, Hausaufgaben waren der Supermuttertest. Mein Sohn musste jeden Tag die Hausaufgaben perfekt haben. Ja. Ich habe echt ein paar Wochen, um nicht zu sagen ein paar Monate gebraucht, um zu lernen, nein, muss er nicht. Und die Welt geht auch nicht unter, wenn er sie mal nicht hat. Und auch wenn wir die 2 Euro für das Schultheaterstück einen Tag später mit in die Schule geben, sind wir noch nicht in die Asozialität abgerutscht. Alles ist gut.
Ach schön. Schön, dass du das sagst. Ja, dem kann ich nur so zustimmen. Okay, das war mir nochmal wichtig zu verstehen, an welchen Punkten du das festmachst. Ja, was ist denn dieser Nachteil, wenn man dann doch hineingerät und denkt so, oh, ich muss jetzt alles richtig und gut machen, sonst könnte man, also viele haben ja auch die Sorge, dass ihnen das Kind dann weggenommen wird, wenn sie nicht den Schein nach außen oder die Perfektion waren. Was ist der Nachteil, wenn man da sich so drauf versteift und alles super, super gut machen möchte? Was glaubst du?
Also ich kann nur sagen, was für mich der Nachteil ist, und bei mir ist es ganz klar, wenn ich Spannung aufbaue, baue ich Druck auf. Wenn ich Druck aufbaue, kommt Gegendruck und dann fliegt unser sonst sehr auf Respekt und Augenhöhe und Bedürfnisorientierung laufendes Familienleben mir einfach um die Ohren, weil mit Druck geht's halt nicht.
Also deine Kinder spiegeln dir deinen Druck natürlich dann gleich
aber
wieder.
Aber Fortamente. Bessere Spiegel gibt's gar nicht. Sobald ich Druck mache, kriege ich Gegendruck und dann frage ich mich, warum läuft der Tag heute so furchtbar? Und dann gucke ich meine Mama an und meine Mama sagt, und ich denke, ah, Mist, okay, vergiss es, scheiße, habe ich nicht gesagt, ach, verflixt. Und dann nehme ich den Druck raus und alles ist gut.
Also bei uns. Okay, also du hältst es dann aus, also ich möchte das nochmal ein bisschen übersetzen. Mhm. Die Kunst ist es sozusagen, also wenn man etwas nicht perfekt macht, wenn man sozusagen sein Kind wirklich mit zwei verschiedenen Paar Socken in die Schule gehen lässt oder auch mit nicht erledigten Hausaufgaben, führt das ja dazu bei den Müttern oder auch bei Vätern, auch allgemein, nicht nur bei Alleinerziehenden, dass die Angst steigt, die Angst, irgendwie nicht dazuzugehören oder außen vor zu sein, was auch immer. Aber die Kunst ist es, diese Angst oder diese Sorge in diesem Moment auszuhalten und Luft zu holen und zu wissen, okay, mir kann eigentlich gar nichts Schlimmes passieren und ich bin auch nicht deswegen gleich außen vor. Aber die Angst steigt bei den meisten erstmal an.
Ja, also bei mir ist es so, ich habe irgendwann angefangen, ich habe mal ein Buch über Mut geschrieben für den Belz Verlag und habe bei der Recherche den schönen Ratschlag, die schöne Idee gefunden, wenn deine Kinder irgendwas als dramatisch empfinden, dann versucht rauszufinden, ist es eine große Sache oder ist es eine kleine Sache? Um zu gucken, ist es wirklich dramatisch? Welche Art von Drama ist das? Und wie können wir es einordnen? Und ich versuche diese Technik dann auf mich anzuwenden und frage mich, okay, wenn mein Sohn heute diese 2 Euro nicht mitgebracht hat, ist das eine große Sache oder ist es eine kleine Sache? Und dann informiere ich mich, was so dazu führt, dass einem das Sorgerecht entzogen wird oder was auch immer, oder rufe es mir ins Gedächtnis und sage mir, alles gut, kleine Sache, ganz klarer Fall, kein Drama nötig.
Super. Das kenne ich auch, diese Technik. In der Verhaltenstherapie, wo ich herkomme, nennt man das kognitive Umstrukturierung. Tolles Wort. Ich übersetze das mal. Was du da eigentlich gemacht hast, ist einfach ein Realitätscheck. Also du hast wirklich geguckt, ist das wirklich was oder ist das jetzt eine Tatsache oder ist das eher so eine Fiktion oder bilde ich mir das ein oder ist das eine Meinung, die ich habe, die aber gar nichts damit zu tun hat, was wirklich passiert. Weil in unserer Fantasie, in unseren Gedanken sehen wir häufig Szenarien und malen uns Bilder aus, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Und diese Übung, also wo du sagst, ist das etwas Großes oder Kleines, erdet dich sozusagen wieder.
Genau.
Ja? Toll. Ja, guck mal, also im Endeffekt ähneln sich viele, viele Dinge, sie haben einfach nur andere Namen,
ja,
oder?
Es gibt für alles ein Wort, das finde ich total großartig.
Ja, genau, ja, sehr, sehr spannend. Mich würde interessieren, was in dieser Zeit, wo du jetzt alleinerziehend bist, in Anführungsstrichen seit 3 Jahren, also ohne Mann, für dich die größte Herausforderung war.
Was war die größte Herausforderung? Also die größte Herausforderung war in der Tat, mit Angst umzugehen, die am Anfang damit auch viel zu tun hatte. Also diese Angst, Fehler zu machen und so weiter. Mhm. Mittlerweile ist die größte Herausforderung, die Balance zu finden zwischen Bedürfnisse der Kinder und meine Bedürfnisse. Also wo ist meine Leistungsgrenze erreicht, auch wenn die Kinder eigentlich noch einen Nachschlag brauchen könnten oder gerne hätten?
Spürst du, wo deine Grenze ist?
Ja, immer besser. Ist eine Frage des Trainings, würde ich sagen. Mhm. Ich habe für mich so ein inneres Bild. Ich habe den grünen Bereich, den orangefarbenen Bereich und den roten Bereich. Und wenn ich im roten Bereich bin, bin ich keine gute Mutter mehr. Das heißt, wenn ich merke, ich wechsle vom grünen in den orangefarbenen Bereich, dann ziehe ich die Notbremse, halte inne, stoppe, setze mich 5 Minuten hin und sage, Moment, irgendwas läuft gerade schief, das kann uns um die Ohren fliegen, ich muss kurz nachdenken. Und das funktioniert super, die Kinder kennen das mittlerweile auch. Ich habe eine Zeit lang dann immer meine Gitarre von der Wand genommen und habe gesagt, Kinder, ich muss eine Runde Gitarre spielen, ich bin in 2 Songs wieder da. Das fand die super.
Die haben Da war es im roten Bereich.
Nein, da war ich orange oder manchmal auch rot. Aber wo ich gemerkt habe, so jetzt brauche ich einfach einen Break. Ich muss in der Situation einen Break schaffen, weil ich sonst mich in eine Spirale reindrehe, die nicht gut funktioniert. Dann habe ich irgendwie kurz Gitarre gespielt und danach konnte ich meistens mit dem klaren Kopf sehen, okay, was ist gerade schiefgelaufen? Wir sind schon zu spät dran. Die Kleine hat die Zähne noch nicht geputzt. Ich habe dem Großen versprochen, 3 Geschichten vorzulesen. Dabei bin ich eigentlich viel zu müde. So kann es nicht funktionieren. Kinder, wir müssen das neu machen. Und dann geht's eigentlich auch immer.
Okay, jetzt frage ich doch nochmal genauer nach, weil ich das sehr spannend finde. Woran erkennst du bei dir, dass du in dem roten Bereich bist? Was ist sozusagen das Signal?
Also für mich ist das Signal, wenn ich merke, dass ich Druck ausübe, die Kinder Widerstand geben und ich statt auf die Kinder einzugehen und zu gucken, wo kommt der Widerstand her, versuche mit noch mehr Druck durchzubringen, dass sie jetzt Zähne putzen und dass sie jetzt ins Bett gehen und ich will, dass du jetzt deinen Schlafanzug anziehst, dann merke ich, ich sehe mein Kind nicht mehr, ich gehe nicht mehr aufs Kind ein und dann merke ich, okay, meine Maschine läuft auf Überlast. Das ist nicht gut. Und meistens führt sowas zu nur noch mehr Stress, noch mehr Druck, noch mehr Last, noch mehr Geschrei, noch mehr Weinen, noch mehr Streit. Und deswegen habe ich gelernt, wenn ich merke, okay, ich gebe Druck, das Kind gibt Gegendruck und ich gebe noch mehr Druck, dann merke ich mittlerweile relativ schnell, Moment, das ist nicht die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen, hier läuft was schief, ich muss jetzt kurz stoppen.
Okay. Super, wie du es erklärt hast. Also, aber du merkst sozusagen deine rote Ampel am Tun, und zwar dein Tun, indem du deine Stimme erhebst. Und, ne, ist das so richtig?
Genau, ich werde im Körper schnell und fahrig, es muss plötzlich alles schnell gehen, oder genau, ich werde lauter, oder ich werde ungeduldiger. Ja. Also alles so aus, ich komme aus meiner Mitte raus.
Ja. Immer. Und da würde ich noch gerne was ergänzen. Also ich arbeite auch sehr viel mit dieser Frühwarnsignalampel. Und man kann diese Ampelsystem, sollte ja mehr oder weniger eigentlich jeder für sich kennen, wann man im grünen Bereich ist, im orangen oder im roten Bereich. Den roten Bereich sollte man so gut es geht eigentlich verhindern. Mhm. Aber nicht jeder merkt seinen roten Bereich im Handeln. Es gibt Menschen, die merken ihren roten Bereich am ehesten mit Körpersymptomen. Also viele reagieren zum Beispiel mit Kopfschmerzen oder mit Übelkeit oder Magenschmerzen. Das ist ihr erstes Signal, dass sie im roten Bereich sind. Die anderen merken ihren roten Bereich, indem sie anfangen zu schreien oder übermäßig zu essen oder sich komplett zurückziehen von anderen Menschen. Und andere wiederum merken den roten Bereich, indem sie von heftigen Gefühlen wie Traurigkeit oder Angst oder Schuld übermannt werden. Und wiederum andere merken es anhand ihrer Gedanken, dass sie nur noch denken, ich schaffe das alles nicht, ich kriege das nicht hin, wie soll ich überhaupt noch diesen Tag überstehen, und so Katastrophengedanken entwickeln. Und also liebe Hörer, was... Du wirst jetzt wahrscheinlich dich selbst fragen, wo bist du denn gerade oder wo merkst du am ehesten dran, dass du im roten Bereich bist? Entweder anhand deiner Gedanken oder anhand deiner Gefühle, dein Körper oder auch vielleicht so wie Nukula im Tun. Ja, das wollte ich nochmal kurz ergänzen. Hm. Ist das für dich nachvollziehbar?
Ja, ist total nachvollziehbar. Was ich noch für mich rausgefunden habe, dass wie immer im Leben Prävention vor Heilung kommt.
Oh ja, darum machen wir das hier.
Ja, genau. Und das hieß für mich zum Beispiel, ich habe irgendwann festgestellt, okay, ich brauche ausreichend Schlaf, viel mehr Schlaf, als ich dachte, dass ich brauche. Ich brauche gutes Essen und ich brauche das regelmäßig. Also solche lustigen Dinge wie, ich esse mal kein Frühstück, geht überhaupt nicht. Mhm. Und ich brauche ausreichend Zeit in der Natur. Jeder weiß, dass Bäume den Blutdruck senken. Also, um mich runterzufahren, und ich habe wirklich festgestellt, wenn ich einen bestimmten Rhythmen folge, die ich für mich erarbeitet habe, ich kann morgens besonders gut telefonieren, abends besonders gut schreiben, ich brauche mittags eine Stunde Ruhe und so weiter, dann bleibe ich automatisch im grünen Bereich. Mhm. Wenn ich einfach diesem Rhythmus folge, so dieses, bei mir heißt es Trust the Process. Ich habe einmal diesen Prozess erarbeitet, und wenn ich dem vertraue und den nicht störe und auch mit den Kindern in diesem Prozess immer drin bleibe, in diesem Rhythmus immer bleibe, passiert uns das gar nicht. Es passiert eigentlich immer dann, wenn ich irgendwas einschiebe, von dem ich denke, dass es jetzt auch noch sein muss. Ach, wir gehen jetzt nochmal abends schnell einkaufen, weil dann haben wir ein leckeres Brot zum Abendessen. Ganz blöde Idee. Nach 5 gehen wir nicht mehr einkaufen, weil dann fliegt mir der Abend um die Ohren.
Moment. Toller Tipp. Ja, den muss ich mir merken.
Wenn ich mich daran halte, das hat zu einem sehr konservativen Lebensstil geführt. Ich stehe um 6 auf und 5 essen wir Abendbrot und 7 sind die Kinder im Bett. Total langweilig, aber es funktioniert wahnsinnig gut. Alle sind glücklich, alle sind entspannt, alle sind gesund.
Grandios. Also ich habe schon gesagt, ich bin mit 5:30 früh dran, aber 5? Ja, das sollte ich jetzt vielleicht auch mal austesten. Ich meine, warum nicht? Ich meine, wir stehen auch um 6 Uhr auf. Ja, eine tolle Idee. Und nach 17 Uhr nicht mehr mit den Kindern einkaufen gehen. Sehr klug.
Wir machen gar nicht.
Toller Tipp.
Also wir machen es in der Tat so, dass wir um 17 Uhr essen wir, und da machen wir 1,5 Stunden lang bis um 6:30 nichts außer essen, hier noch ein bisschen Brot braten und ein bisschen reden und ein bisschen über den Tag und den verdauen und Witze vorlesen und keine Ahnung, mit Gurkenscheiben Muster legen. Also wir nehmen uns richtig Zeit, es ist unsere gemeinsame Zeit. Und dann so gegen 6:30 fangen wir an, Zähne putzen, Pipi machen, umziehen und dann ins Bett gehen und vorlesen. Und um 8 schlafen die Kinder. Und diese 3 Stunden, wenn ich die nicht störe, läuft es perfekt.
Darf ich mal fragen, deine Kinder sind ja sicherlich auch mal verabredet mit anderen. Wie machst du das dann?
Die sind um 5 zu Hause, in der Tat. ganz gnadenlos. Also ich hole die um 10 vor 5 ab, also hier ist ja alles in Laufweite. Okay. Spätestens 10 nach 5 habe ich die hier, aber wenn ich die um 5:30 abhole, fliegt mir der Abend schon um die Ohren.
Spannender und guter Tipp.
Krass, oder? Ich war entsetzt, ja, als ich es festgestellt habe und dachte, oh Gott, ich bin endgültig im Spießertum angelangt.
Aber dieses Spießertum, also ich finde das, ich will das nochmal wiederholen. Ich glaube, wir brauchen nicht nur die Kinderwochenrituale oder auch gerade, wo wir, wenn du alleinerziehend bist, brauchst du ganz viel Strukturrituale, und du wirst erstmal wirklich sehr konservativ oder spießig, wie du sagst. Aber diese Routine gibt auch uns ziemlich viel Ruhe und die brauchen wir mehr denn je.
Und gleichzeitig ist es so, wenn ich mich an diese Routine halte, dann kann ich auch mal alle 2 Wochen einen Abend Highlife machen mit den Kids und sagen, ah, scheiß drauf, heute gehen wir Schlittschuh fahren in der Stadt. Wir sind halt erst um 6:30 zu Hause, aber dafür habt ihr schon die Schlafanzüge drunter und ihr geht direkt ins Bett. Ja, also ja. Das schafft sozusagen die Freiheit ohne Strafe oder ohne Ärger über die Stränge schlagen zu können, wenn wir ansonsten wirklich unserer Routine folgen.
Mhm. Toll. Ja, ich bin ganz begeistert gerade und wir müssen jetzt mal wieder zum Faden zurückkommen. Also, okay, aber die größte Herausforderung war zu sehen, wie ist sozusagen deine Bedürfnisse, wie kriegst du die mit den Kindern unter einen Hut? Und aber wenn sich das anhört, sind sie relativ früh im Bett und du hast dann noch die Zeit für dich, wo du deinen Bedürfnissen mehr nachgehen kannst.
Genau. Nicht selten ist dieses Bedürfnis Schlaf, was ich auch gnadenlos tue. Aber klar, ansonsten sind das all die Dinge, die halt abends noch erledigt werden müssen. Bücher schreiben, Interviews geben, Interviews vorbereiten.
Genau. Liebe Hörerin, jetzt haben wir gerade sage und schreibe 21:45 abends. Tja, genau, ja, heute wird später mit dem Schlafen. Aber wie schön. Ja, ich weiß nicht, wie das, du hast gesagt, du bist in so einer Gemeinde, die sehr relativ klein ist und du bist da gut integriert, du bist da, die Rheinländer sind alle sehr freundlich und zuvorkommend. Viele haben ja so Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen. Hast du Familie im Umkreis oder wie ist das so bei dir? Traust du dich, Hilfe anzunehmen? Hattest du da mal ein Thema mit?
Also ich bin hierher gezogen, weil wir hier Familie haben. Das ist unschätzbar wertvoll. Also das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, wie wertvoll das ist.
Ja.
Aber gleichzeitig komme ich aus einer Familie, in der wir eine Urgroßmutter haben, die schon mir als ganz kleinem Kind beigebracht hat, dass man immer, wenn man einen Kuchen backt, 2 Stück davon auf einen Teller packt und eine schöne Schleife drum bindet und sie rüber zur Nachbarin bringt. Oder ein anderes Stück Kuchen 2 Häuser weiter und ein drittes Stück Kuchen 4 Häuser weiter. So dass man immer im ganzen Dorf Menschen hat, mit denen man eine gute Beziehung pflegt. Ja. Und ich kam dann auch immer, wenn ich einen Kuchen weggebracht hatte, mit Kartoffeln zurück oder frischen Mohrrüben oder selbstgekochter Marmelade. Und letztlich machen wir das hier im Dorf auch so. Also mein Haus ist offen für alle Kinder. Jederzeit, wenn meine Nachbarin anruft und sagt, Nick, Notfall, mein Auto springt nicht an, dann sage ich, Papa, kann ich deinen Wagen haben? Und springe ins Auto und hole ihre Kinder von der Schule. Und genauso ist es aber auch umgekehrt, dass wenn bei uns Not am Mann ist, ist immer jemand da. Das ist total wundervoll.
Toll. Wie viele Einwohner hat das Dorf, wo du wohnst?
Ich habe keine Ahnung, aber die, mit denen wir direkten Kontakt haben, sind vielleicht 100, 150, so hier direkt im Umfeld. Mhm. Und davon sind wahrscheinlich so 10, 15 Familien, mit denen wir richtig engen Kontakt haben. Mhm. Und das ist absolut ausreichend.
Also ich ziehe den Hut, 10 bis 15 Familien, engen Kontakt. Wie machst du das zeitlich, wenn du auch schon so früh schlafen gehst? Also, ja, wirklich.
Naja, also ich versuche natürlich, also was ich wirklich versuche, ist, dass ich habe einmal im Monat einen Jour fix, so heißt der. Mhm. Das ist immer der letzte Sonntag im Monat, an dem wir Besuchstag haben. Und alle im Dorf wissen, am letzten Sonntag im Monat gibt's bei Nick Essen und Gitarrenmusik und spannende Leute. Und man kann uns besuchen kommen, was den Aufwand, sich mit einzelnen Leuten zu treffen, enorm reduziert. Aber dazu führt, dass die Leute sich auch untereinander sehen und eine nette Zeit haben und man das Haus voller wunderbarer Menschen hat, die alle was zu essen mitbringen und sich freuen, wenn 3 Leute Gitarre spielen. Das ist das eine. Und ansonsten laden wir auch immer mal mehrere Kinder ein. Und ja, es funktioniert irgendwie so über Schule, Kindergarten. Ich bin sehr aktiv im Kindergarten. Ich bin im Förderverein der Grundschule. Das funktioniert einfach so.
Wo holst du dir die Kraft?
Ich schlafe viel und ich schlafe gut.
Mhm.
Ich esse viel und gut.
Mhm.
Und ich mache einen Job, den ich liebe. Ich denke, das ist das Allerwichtigste.
Genau, da wirst du uns noch gleich ein bisschen was zu erzählen. Bin ich schon sehr gespannt.
Genau.
Zu deinem Job.
Aber das gibt unheimlich viel Kraft. Also meine Art.
Du meinst das Schreiben, ne?
Ja, das Schreiben, das Kurse geben, das Vorträge halten. Ich bin ja also in meiner Seminartätigkeit auch irgendwie in 3 Ländern immer unterwegs und dieses Feedback von den Menschen und diese Menschen zu treffen und die Geschichten, die man hört. Und jeden Sommer bin ich 3 Wochen in Camps und habe wunderbare Menschen 1 Woche lang, mit denen ich da in der Natur leben kann. Das gibt mir Kraft das ganze Jahr.
Was für Camps?
Das Artgerecht-Projekt macht Familiencamps. Wir machen artgerechtes Leben 1 Woche lang in der Natur mit Familien. Und wir sind die einzigen in Deutschland, die Wildniscamps für Säuglinge ab 3 Monaten anbieten. Mit ihren Eltern natürlich. Und das ist einfach ein ganz tolles Erlebnis. Einfach eine ganz tolle Woche.
Und wer daran Interesse hat, kann das auf deiner Webseite finden?
Ja, artgerechtprojekt.de, okay. Camps.
Das ist. Okay. Wir müssen uns ein bisschen an die Zeit läuft. Ich hätte noch so ein paar Fragen. Also was würdest du einer Frau, die frisch sozusagen in diese Situation gekommen ist und alleinerziehend ist, was ist das Wichtigste, was du ihr mitgeben würdest? Worauf soll sie achten? Was ist das, was du damals nicht wusstest, was du jetzt anders tun würdest, wenn du es wissen würdest?
Ja. Ich würde weniger Angst haben.
Bitte was?
Ich würde weniger Angst haben.
Okay. Also, stattdessen was?
Und stattdessen mehr zu mir stehen. Also mehr das zu tun, was mir mein Bauch sagt, auch wenn ich jetzt sozusagen eine Alleinerziehende bin und es eigentlich konform sein muss mit allen Regeln und so weiter. Also ich hatte damals viel zu viel Sorgen um alles Mögliche. Gleichzeitig hatte ich aber auch gute Menschen, die mir geholfen haben. Und ich denke, das ist das Zweitwichtigste. Such dir Menschen, die dich unterstützen.
Mhm. Und dann gibt's aber welche, die immer sagen, aha, ich finde keinen und die Leute lehnen mich ab oder ich habe nachgefragt und da kam nichts zurück.
Ja.
Was sagst du denen?
Einer meiner Lieblingssätze ist, do not accept no as an answer. Also akzeptiere niemals ein Nein als Antwort. Wenn ich ein Nein kriege, dann frage ich weiter oder ich frage woanders. Ich denke, dass wir alle viel zu schnell aufgeben.
Ja, ja. Und wenn irgendwie 20 Nein sagen, vielleicht sagt der 21. Ja.
Genau.
Ja.
Genau.
Jetzt zu dir und dem, was du tust oder das Buch, was du geschrieben hast. Nicola hat ein tolles Buch geschrieben, das in dem gleichen Verlag erschienen ist, in dem mein Buch jetzt dieses Jahr im Juni erscheint. Und ihr Buch ist, seit wann ist das raus? Seit Herbst ist das raus und ich habe gerade erfahren, es geht jetzt schon in die 2. Auflage. Es ist bei Amazon auf der Bestsellerliste Platz 1.
Ja,
oder?
Sie waren 4 Wochen lang Platz 1. Klein.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und in diesem Buch, erzähl mal ein bisschen über das Buch, worum es überhaupt geht, was der Schwerpunkt ist und was vielleicht auch die Hörerin oder der Hörer auch für sich daraus mitnehmen kann, weil du hast auch ein Kapitel geschrieben über artgerecht und alleinerziehend sein. Mhm. Und ja, erzähl mal ein bisschen darüber.
Also das artgerecht Babybuch ist eigentlich in einem Satz zusammenzufassen. Alle reden von artgerecht gehaltenen Hühnern. Wer fragt eigentlich, was für kleine Menschenbabys artgerecht ist? Und das Buch versucht jenseits von allen Erziehungsmoden und allen Hypes zu ergründen, was macht unsere Kinder glücklich und gesund. Und mit glücklich meine ich Infant Mental Health, also seelische Gesundheit in der frühen Kindheit in der Tat und körperlich gesund, wenn wir nach den biologischen Ursprüngen fragen. Was erwarten unsere Kinder biologisch? Was brauchen sie wirklich, jenseits von allem, was wir an Kultur da so oben drauf gepackt haben? Mhm. Und das habe ich im Artgerecht Babybuch zusammengefasst. Und habe aus meiner eigenen 8 Jahre währenden Recherche, Beratungs- und auch als eigene Mutter Elterntätigkeit ganz viel an Tipps dazugepackt. Wie setzt man denn sowas im Internetzeitalter um? Ist ja schön, dass die Kinder das alles brauchen, aber wir sind ja nicht mehr in der Steinzeit. und im Paläolithikum, wo das alles herkommt. Und deswegen ist im Artgerecht-Buch einfach ganz viel drin, okay, das brauchen die Kinder und wie machen wir das jetzt im Kommunikationszeitalter, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen, sodass es in unseren Alltag passt. Ja, und artgerecht alleinerziehen, das ist ja natürlich im Prinzip aus Sicht des Artgerecht-Buches ein Widerspruch in sich. Weil artgerecht ist eigentlich so Attachment-Parenting weitergedacht. Attachment-Parenting ist bindungsorientierte Elternschaft, das ist total toll. Aber wenn die Eltern dabei nicht vor die Hunde gehen wollen, brauchen sie eine Gemeinschaft. Sie brauchen Unterstützung. Und das ist eigentlich auch die Essenz von artgerecht alleinerziehend. Alleinerziehend an sich ist total überhaupt nicht artgerecht. Das können wir eigentlich gar nicht leisten. Dafür ist eine Homo sapiens Mutter nicht gebaut. Wir sind keine Katzen, wir sind keine Bären. Wir können das gar nicht.
Machen die das alleine?
Ja. Katzenmütter ziehen ihre Babys völlig alleine los. Bären, gar kein Problem.
Da habe ich mir schon häufige Gedanken drum gemacht. Also ich weiß, ich habe da keine Quellen, habe da keine Ahnung von. Ich habe gedacht, Mensch, war das eigentlich immer so, dass auch immer jemand anders da war? Oder gab es schon mal in der Vorurzeiten Menschen, die auch ihre Kinder alleine großgezogen haben? Aber du sagst nein.
Nein, niemals. Alleine mit einem Kind in der Wildnis zu sein, ist ein Todesurteil. Ganz klar. Wenn du einmal, also ich hab vor 2 Jahren mit meinen Kindern in einer Gruppe 4 Wochen in Schweden in der Wildnis gelebt, nur mit Schlafsack und Taschenmesser. Und da wurde ganz klar, alleine mit einem Kind in der Wildnis keine Chance. Du schaffst es niemals, die Kalorien ranzuschaffen und gleichzeitig dein Kind vor Raubfeinden zu beschützen, die du bräuchtest, um euch zu ernähren. Das ist nicht machbar.
Das finde ich jetzt total wichtig, weil ich meine, wie verrückt sind wir heutzutage anzunehmen, und es gibt nicht wenige, die sagen, oh, ich bin jetzt da und ich schaffe das allein und ich mache das alleine, und deswegen geht's ja so vielen so schlecht und sind total erschöpft. Also heute werden wir nicht mehr zwar von Tieren aufgefressen, aber wir landen in einer Depression oder kriegen Burnout oder Angststörung oder irgendwas anderes.
Genau, unsere Psyche ist nicht darauf angelegt, aber auch unsere Kinder nicht. Also Primatenbabys sind die kostspieligsten aller Babys im ganzen Tierreich. Die brauchen wahnsinnig lange. Ich meine, überleg dir das. Wir brauchen 20 Jahre, müssen wir diese Kinder begleiten, bis sie selber so viel Essen reinholen, dass sie nicht mehr für sie sorgen müssen. Das leistet sich keine andere oder kaum eine andere Tierart. Wir machen das, weil es erstens dazu geführt hat, dass wir extrem anpassungsfähig sind. Eine Katze spult ihr festes Programm ab. Wenn sich die Umgebung ändert, ist die Katze tot. Bei uns ist es so, wir können in der Sahara, wir können in der Eiswüste, wir können überall, weil wir extrem anpassungsfähig sind. Aber wir konnten es uns auch immer leisten, weil wir immer in der Gruppe waren und weil diese Last immer von mehreren getragen wurde. Wir sind also von unserer Veranlagung her überhaupt nicht dafür gemacht, ein oder gar 2 Kinder alleine den ganzen Tag zu haben. Totaler Quatsch.
Danke. Danke, dass du das nochmal so bestätigst, was ich die ganze Zeit hier predige und versuche deutlich zu machen und das auch nochmal so von der Seite zu hören. Was empfiehlst du den Frauen in dem Buch, also die in dieser Situation sind? Ich meine, es gibt nicht wenige, die seit der Schwangerschaft alleine sind, ja, und nie erlebt haben, dass der Vater das Kind auf den Arm nimmt, ja.
Okay. Ihr braucht einen Clan. Ganz klar. Also ist das, was das Artgerecht-Projekt zu allen sagt, aber zu Alleinerziehenden erst recht, ihr braucht einen Clan. Nummer 1, ihr braucht eine Freundin, die euch jedes Mal, wenn sie euch sieht, sagt, oh mein Gott, dein Kind ist so toll, du machst es so großartig. Das ist das Allerwichtigste.
Ganz viel Lob.
Ganz, ja, Bestätigung. Also, wow, wie du das machst. Und wir brauchen verlässliche, gute Betreuung, wir brauchen gute Freunde, wir brauchen befreundete Eltern. Wir brauchen Ruhepole, wo wir auftanken können. Wir brauchen ganz wichtig, was Alleinerziehenden oft fehlt, sekundäre Bezugspersonen für die Kinder. Also ich bin die primäre Bezugsperson für meine Kinder. Und als Alleinerziehende brauche ich andere Menschen, denen meine Kinder auch vertrauen. Damit, wenn mal Not am Mann ist, wenn ich krank bin, erschöpft bin oder mein Zug zu spät kommt, die Kinder nicht in totale Panik verfallen, weil ihre Bezugsperson nicht da ist, sondern jemand da ist, dem sie auch vertrauen, wie ein Papa es ja auch wäre, oder eine Tante oder ein anderes Mitglied der Gemeinschaft, wo sie genauso sicher sind und warten können, bis Mama wieder da ist.
Und auch früh genug dafür zu sorgen und auch den Mut zu haben, das Kind auch an jemanden abzugeben, der halt auch wahrscheinlich ganz anders mit dem Kind umgehen wird, aber das auch in Ordnung so ist.
Genau. Und das ist einfach alles die beste Lebensversicherung für unsere Kinder. Sie lernen von klein auf die sozialen Fähigkeiten. Sie fühlen sich geborgen in diesem Kreis von Erwachsenen und sie lernen, und das ist extrem wichtig, wie man eine Gemeinschaft aufbaut und erhält, was in ihrem Leben eine super stabile Basis ergibt. Und es gibt nichts Schlimmeres, als nicht zu wissen, wie baue ich mir denn eine Gemeinschaft, wenn wir unseren Kindern das mitgeben können, tschakka, halbe Miete.
Das war, fand ich jetzt sehr, sehr wertvoll, was du, und das kann man auch in dem Buch nachlesen.
Ja.
Super. Lieber Hörerin, bitte bestell dir dieses Buch und lese nach. Ist das ein Babybuch, ja, aber.
Für die ersten zwei bis drei Jahre.
Da musst du nochmal eins schreiben schreib doch nochmal eins für Alleinerziehende und in den ersten 10 Jahren. Ja, ich finde das unheimlich wichtig. Können wir auch zusammen machen, weil ich bin ja sozusagen, was diese Kinderbindung immer angeht, bin ich ja immer sehr zurückhaltend. Ich sage immer, okay, die Mama muss stabil sein. Du sagst, die Mama sollte sozusagen dem Kind zeigen, wie man ein soziales Netz aufbaut. Aber ich schaue dann wieder, ich habe mal den Blick auf die Mütter und denke so, okay, die Mütter, die sind echt, gehen am Stock, die sind total erschöpft, viele trauen sich nicht, viele haben ganz viel Selbstvertrauen verloren aufgrund dieser Trennung und dann soll sie aber auch noch mit diesem Alltag und dieser Kindervorsorgung auch sich noch hinsetzen und ganz viel soziale Bindung aufbauen, das kriegen viele gar nicht hin. Und dann frage ich mich, wie können wir diesen Müttern das erleichtern, aber ich habe schon eine Idee, verrate ich jetzt noch nicht, aber das finde ich, also da ist ja so mein Fokus mehr. Aber die Kombination wäre sehr spannend, ja.
Also ein Schritt, den wir im Artgerecht-Projekt gehen, ist, wir bilden ja artgerecht Coaches aus. Und unsere Coaches werden gezielt daraufhin ausgebildet, Netzwerke unter Müttern zu ermöglichen. Alles, was wir im Artgerecht-Projekt machen, zielt darauf, Müttern mit in dem Fall sehr kleinen Kindern Netzwerken zu ermöglichen, Mütterteams zu bilden, ihnen zu zeigen, wie das geht, die richtige Kultur zu schaffen in einem artgerecht Treffen, dass Verbindung stattfinden kann.
Also ihr bietet sozusagen das Forum an? Oder?
Wir bieten das Forum an, wir bieten mit unseren Treffen den Ort an, wo man gleichgesinnte, ähnlich suchende Eltern finden kann. Wir bieten mit unseren Coaches Ansprechpersonen an, wo man sagen kann, hier kennst du Mütter in meinem Umkreis oder auch kannst du mir einfach mal unter den Arm greifen. Und letztlich bieten wir mit unseren Camps auch eine Trainingsplattform, weil im Camp lernst du das sehr schnell, wie das geht. Ne? Und viele gehen auch aus den Camps raus und sagen, okay, jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt, jetzt gehe ich nach Hause und dort schaffe ich es auch.
Aber diese Camps sind nur für ganz junge Kinder oder auch für ältere?
Nee, wir haben dieses Jahr das Basiscamp für Kinder bis ungefähr 3, 4, da kommen auch mal 6- und 11-Jährige, aber die Themen sind eher so. Wir haben das Familiencamp für Kinder ab 4. Und wir haben das Wildniscamp für die Leute, die mit ihren Kindern richtig raus in die Wildnis wollen, selber kochen, draußen schlafen und so weiter, wo dann meistens die Leute mit den Kindern kommen, die schon im Schulalter sind.
Spannend, ja. Sehr spannend, hört sich ganz toll an. Also die Vernetzung, ja, ist unheimlich wichtig und da ist, glaube ich, noch viel Nachholbedarf und da können wir noch ganz, ganz viel tun. Ich würde noch zum Schluss gerne wissen, gibt es ein Buch, du hast sicherlich auch sehr viel gelesen, ein Buch, was dich in deinem Leben oder vielleicht auch in dieser Zeit, in diesen letzten 3 Jahren sehr inspiriert hat oder dir auch gerade in dieser Situation geholfen hat, was du der Hörerin oder dem Hörer weiterempfehlen würdest wollen. Natürlich verlinke ich auch all deine Bücher.
Also ein Buch, es gibt zwei Bücher, in meinem Herzen schlagen immer, in meiner Brust schlagen immer zwei Herzen. Das eine ist von Sarah Bluffer Hardy, Mutter Natur. Ein ganz dicker Wälzer zur Frage, was ist eigentlich Mutterschaft? Gibt es einen Mutterinstinkt? Und Hardy hat den schönen Satz geschrieben, wir sind zum ersten Mal in der Evolution des Menschen in der Lage, jedes Kind zu lieben, das wir zur Welt bringen. Und sie erklärt sehr, sehr schön, was das für uns und unsere Kinder auch bedeutet und warum Mütter nicht immer nur Engel sind und auch gar nicht sein müssen. Das hat mir sehr geholfen. Und es gibt ein anderes Buch, ganz andere Ecke, das ist die Uriah Mountain Dreamer. Das heißt Die Einladung. Und da erzählt eine sehr spirituelle Frau, die aber auch alleine mit zwei großen Jungs ist, oder viel auch alleine mit ihren zwei großen Jungs ist, darüber, wie sie den Wahnsinn des Alltags bewältigt, auf der Suche nach spiritueller Erleuchtung zwischen rumliegenden Socken und Schreianfällen, weil die Spülmaschine nicht ausgeräumt ist.
Sehr cool. Ist das ein Roman oder ist das?
Nee, ist ein Arbeitsbuch. Also sie nennt Workbook, also ist in der Tat, sie erzählt immer, sie erzählt Geschichten und am Ende gibt es immer so kleine Meditationen.
Ja, toll. Du schickst mir nochmal die Links zu und wir verlinke das natürlich in den Shownotes, alle Bücher.
Sehr gerne. Ja?
Damit andere das auch finden. Sehr klasse. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Viele haben aufgrund dieser Erfahrung, die sie gemacht haben, der Erlebnisse, sind im Alltag und rödeln und sind in so einer Art Hamsterrad gefangen, sagen, sie haben keine Zeit, sich um sich und ihre Zukunft zu kümmern. Gibt es ein Leben danach? Wie wichtig ist das, sozusagen auch nach vorne zu schauen und wieder Ziele vor Augen zu haben, Visionen zu haben? Also was ist das Leben nach der klassischen Familie? Wir hatten alle das Bild dieser klassischen Familie im Kopf, das ist nun vorbei. Und was kommt denn dann? Viele fallen dann in so ein ganz tiefes Loch. Und meine Frage, geht es weiter?
Da möchte ich mit einem Zitat von Jane Goodall antworten, die kürzlich gefragt wurde: Jane, was hilft dir, jeden Morgen aufzustehen? Und die wunderbare Jane mit ihren 80 Jahren hat geantwortet: Ich frage mich dann immer, was würde Mutter Natur tun? Und denke, sie würde einfach weiter wachsen. Und das tue ich.
Das ist ein schönes Schlusswort. vielen Dank.
Vielen Dank an dich.
Ja, lieber Hörerin oder lieber Hörer, ich hoffe, du fandst das Interview genauso grandios und toll wie ich auch. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich dich bitten, unbedingt erstens natürlich Nicolas Buch über artgerecht zu kaufen. Zweitens mir noch bei iTunes eine 5-Sterne-Rezension zu geben, damit ich in der Kategorie Familie und Kinder hoffentlich mal auf Platz 1 lande. Das würde mich sehr freuen, irgendwann da hochzukommen, und so, dass uns viele andere finden und von diesen Interviews profitieren können, um einfach nicht allein dazustehen. Ja, vielen Dank, Nicola, und bis bald.
Dankeschön. Tschüss.